Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Interviews zur SideCity 2024. Und hier ist Christian Stahlberg.
Hallo zur letzten Episode zur SideCity 2024. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch in den letzten Wochen mit dabei. 52 Interview-Episoden mit 42 verschiedenen Firmen waren das. Die Spieldauer über 7 Stunden. Das sind die Eckdaten zur SideCity-Berichterstattung dieses Jahres. Und wie zur letzten SideCity möchte ich auch mit dieser abschließenden Episode ein wenig die Highlights herausstellen, zumindest die Highlights, die es aus meiner Sicht gab. Dann könnt ihr, wenn ihr nicht alles angehört habt, gezielt das ein oder andere nochmal nachhören. Gleichzeitig ist in dieser Podcast-Episode alles nach Produktgruppen sortiert. Ihr könnt also mittels Kapitelmarken ganz direkt beispielsweise zum Bereich der Braillezeilen springen. Und auch wenn ihr fleißig so ziemlich alle Interviews schon angehört habt, könnte euch diese Episode interessieren, denn stellenweise werde ich das ein oder andere, was sich nach der Messe noch ergeben hat, ergänzen. Auch spreche ich Aussteller, bei denen ich zwar war, aber wo es kein Interview gab, hier an, sodass es auch noch zusätzliche Informationen gibt. Und schließlich wisst ihr es ja, dass ich mich normalerweise immer sehr neutral hier in Sideviews verhalte. Das gilt hier natürlich auch weiterhin. Firmenunabhängigkeit und ein ausgewogener Blick sind mir wichtig. Aber speziell in dieser Episode möchte ich dann doch zum ein oder anderen Produkt oder Entwicklung auch mal meine persönliche Meinung ein bisschen kundtun. Das sei mir hoffentlich gegönnt, denn auch ich habe natürlich persönliche Eindrücke auf der SideCity gewinnen können. Ja, und schließlich erfahrt ihr abschließend in dieser Episode noch, wann es mit Sideviews dann nach dem Sommer weitergehen wird und was euch dann im Herbst erwarten wird. Also, bleibt gerne dran! Wow, so klingt die SideCity, wenn der Stahlberg nicht drüber babbelt. Immer faszinierend für mich, diese vielen blinden Menschen auf engstem Raum und dennoch ist alles sehr friedlich und es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Wenn ich da so an die ein oder andere Hilfsmittelausstellung bei den Blindenvereinen denke, klar, die haben auch so ihre Berechtigung, aber meistens ist es da dann doch sehr viel voller, lauter, enger und man hat häufig auch lange Wartezeiten an den Ständen. Das ist bei der SideCity immer ganz anders. Bei rund 70 Firmen war ich am Stand und wie vorhin schon erwähnt, mit 42 habe ich dann auch ein Interview geführt. Das habe ich natürlich einerseits meiner Vorbereitung zu verdanken. Schon in den Wochen vor der SideCity habe ich mich intensiv darauf vorbereitet, recherchiert und informiert, wo es etwas Interessantes geben könnte. Vor Ort habe ich diesen großen Erfolg aber vor allem meinem Messeguide zu verdanken. Genauer gesagt ist es eine Messeguidin, die mich auch schon im letzten Jahr über die SideCity begleitet hatte. Ich würde ja mal so gern ihren Namen sagen, sie vielleicht ja auch mal am Rande in einem Interview sprechen lassen, aber die ist da sehr bescheiden und zurückhaltend und das respektiere ich natürlich. Dennoch ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an sie, denn sie hat immer sehr aufmerksam beobachtet, wo jetzt was frei ist, wo der Ansprechpartner, mit dem wir einen Termin haben, ist und hat sogar, wenn ich das Interview geführt habe, in dieser Zeit anderen Messegästen immer gerne weitergeholfen. Dankesworte kommen ja häufig erst zum Schluss, aber weil ich gerade drüber bin und weil es mir wirklich auch ein großes Anliegen ist, mache ich gleich weiter. Mein Dank gebührt auch der SideCity GmbH. Die unterstützen mich immer sehr schön, dieses Jahr unter anderem auch dadurch, dass ich ein erweitertes Ausstellerverzeichnis bekommen habe, in dem ich mir die Aussteller nochmal nach verschiedenen Kriterien sortieren konnte, beziehungsweise teilweise auch Infos einsehen kann, die der normale SideCity-Besucher nicht so ohne weiteres auf der Internetseite findet. Ja, und das nächste Dankeschön geht natürlich auch an den Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund. Ohne finanzielle Unterstützung wäre das Ganze hier auch sehr schwer möglich. Zum Schluss und selbstverständlich auch das sehr wichtig, der Dank an euch. Ich habe einige E-Mails bekommen und das motiviert mich natürlich immer sehr, wenn ich einfach mitbekomme, dass hier auch tatsächlich jemand mit dabei ist, jemand sich über die Interviews freut, jemand auch positive, negative, kritische Anmerkungen hat. Dadurch lerne ich ja auch immer was dazu. Und nicht zu vergessen, auch die Kontakte auf der Side City direkt. Das war für mich ein großes Highlight, den ein oder anderen Hörer dort auch persönlich getroffen zu haben. In den seltensten Fällen haben wir uns dazu extra verabredet. Häufig war es eher so, dass ich irgendwo stand, das Interview gemacht habe und dann schon jemand von Weitem gehört hat, oh, da steht der Typ von Sideviews. Da sage ich doch nach dem Interview gleich mal Hallo. Und das fand ich auch ganz großartig, diesen direkten Kontakt. Also, vielen Dank an alle da draußen, die sich melden oder die auch einfach nur so dem Podcast im stillen Kämmerlein still und leise die Treue halten. Kommen wir jetzt endlich auf die Side City. Es gab dieses Jahr wieder, wie ich finde, sehr viele Startup-Firmen, also Firmen, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Klar, einige Firmen haben auch gefehlt, darunter auch Firmen, die mal als Startup begonnen haben. Ich denke da zum Beispiel an Tech Innovation aus Österreich. Das waren die mit diesen Schuhen, die den Hinderniserkenner direkt vorne eingebaut hatten. Die sind ja letztes Jahr insolvent gegangen. Firmen, die es immer noch gibt und die früher auf der Side City eine große Rolle gespielt haben, sind auch zu erwähnen. Manche haben davon nämlich gefehlt. Zum Beispiel war das American Printing House dieses Jahr leider nicht vertreten. Und auch CareTech, uns vor allem bekannt durch Farberkennungsgeräte, ist jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr auf der Side City. Ich glaube 2019, da habe ich sie noch interviewt, da waren sie noch mit dabei. Und damit kommen wir auch zu den Produkten der Side City. Ich beginne mit Haushalt- und Alltagshilfsmittel. Da ist zunächst mal die Heißluftfritteuse zu erwähnen, hatten wir gleich im allerersten Interview. Der deutsche Hilfsmittelvertrieb nimmt diese ins Sortiment auf. Bei näherer Betrachtung kam hinterher noch heraus, dass es sich wohl um ein Modell der Firma Cook handelt. Und leider war ja diese Heißluftfritteuse nicht auf der Side City im Betrieb. Somit konnte ich leider keine frisch gemachten Pommes probieren. Das wird euch allerdings eher wenig interessieren, so wie ich euch kenne. Aber ihr konntet leider deshalb auch nicht die Sprachausgabe anhören. Ich habe nun aber vom Herrn Meyer-Wittern dankenswerterweise ein paar Audioaufnahmen zugeschickt bekommen. Da hören wir einfach mal kurz rein.
Fisch zubereiten, 180 Grad, 20 Minuten. Gemüse zubereiten, 160 Grad, 30 Minuten. Fleisch zubereiten, 180 Grad, 15 Minuten. 200 Grad, 190 Grad, 180 Grad, 170 Grad. Start, 130 Grad, 21 Minuten.
Ja, es gibt da noch einige Ansagen mehr. Das macht jetzt wenig Sinn, wenn man nicht so genau weiß, was das aussagt. Es sind eben anscheinend Ansagen zu den verschiedenen Programmen. Aber jetzt habt ihr wenigstens mal einen kurzen Eindruck davon, wie die Sprachausgabe klingt. Von den Pommes gehen wir weiter zu Ping Pong. Das ist ein Gerät der Schweizer Firma Bones. Man konnte es erstmals am Stand von Iris Helpmädel aus Schweden begutachten. Es handelt sich dabei um einen Sender und einen Empfänger. Und wenn ich auf dem Sender einen Knopf drücke, dann macht der Empfänger ein Geräusch. Dadurch kann ich mir beim Sport oder im Schwimmbad zum Beispiel meinen Schrank markieren oder in einer Gaststätte meinen Sitzplatz. Dann finde ich den leichter, wenn ich von der Toilette wieder zurückkomme zum Beispiel. Man könnte es auch in die Jackentasche stecken und dann beim Arzt oder an anderen größeren Garderoben leichter seine Jacke wieder finden. Die ganze Idee ist ja jetzt nicht unbedingt neu. Es gibt Piepsi von Vistag, das hat der Rolf letztes Jahr mal ausführlich vorgestellt. Und auch wer ein Blindshell-Mobiltelefon hat, kann sich den Blindshell-Beep dazu kaufen. Auch dann kann man über das Blindshell an diesem Kästchen ein Signal auslösen. Dennoch, ich finde es erstmal grundsätzlich interessant, denn anscheinend kann man mit Ping-Pong mehrere Pongs mit dem Ping ansteuern. Und auch die Möglichkeit, den Auffindeklang zu verändern, kann ja mal ganz sinnvoll sein. Es war ja die Rede davon, dass man 30 verschiedene Klänge auswählen kann, also in leiser Umgebung ein Vogelgezwitscher. Und wenn ich jetzt wirklich in einer lauten Gaststätte sein sollte, dann geht vermutlich auch ein sehr, sehr lauter Ton, den ich dann auch gut wahrnehmen kann. Ich habe mal an Bones geschrieben, bisher aber leider noch nichts über Preis und Verfügbarkeit in Deutschland erfahren. Ich denke, das wird nämlich schon auch davon abhängen, wie teuer das Ganze dann verkauft wird. 300-400 Euro wird wahrscheinlich keiner dafür ausgeben. Wenn es das vielleicht für 100 Euro gibt, ja, kann man ja mal drüber nachdenken. So mal, zumindest mein persönlicher Gedanke dazu. Unwired Things war da, glaube ich, aus Dänemark. Möchten verschiedene Geräte wie Maßband oder auch Blutdruckmessgerät mittels einer Sprachausgabe versehen, wobei die Sprachausgabe sich in einer Fernbedienung befindet. Da fand ich es sehr schade, dass man diese Fernbedienung noch nicht anschauen konnte. Und ich habe dann auch mal gehört an so einer Zoom-Konferenz, es ist dem Blutdruckmessgerät zum Beispiel möglich, einen Durchschnittswert über die letzten Tage auszugeben. Allerdings ist es wohl schwierig, das wiederzugeben, weil die Fernbedienung nicht genügend Knöpfe dafür bereitstellt. Ja, also das ist schon wieder so ein bisschen Ansatz, wo ich mich jetzt schon frage, brauchen wir das wirklich oder wo ist dann für uns eigentlich der genaue Mehrwert? Sprechendes Rollmaßband, sprechende Thermometer, Blutdruckmessgerät, das gibt's ja alles schon. Ob das dann so der Fortschritt ist, wenn ich das über eine zentrale Fernbedienung mir die Infos abrufen kann? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was die nächstes Jahr machen. Ja, und dann sicherlich für viele interessant, Feelware. Da kann man die Sprachausgabe für Herde oder auch die Waschmaschine, Trockner und so weiter sich jetzt von der Krankenkasse bewilligen lassen. Der Robert Rupprecht hat eine Hilfsmittelzulassung bekommen. Aber für alle Sparfüchse, gell, also diese Krankenkassenbewilligung gilt nur für die Audiobox, nicht für die Waschmaschine an sich. Die müsst ihr euch schon noch selber kaufen. Außerdem vielleicht auch nochmal erwähnenswert, weil das nicht allen anscheinend klar ist, mit der Feelware Audiosprachausgabe kann ich den Drehknopf sprechend machen. Die sonstigen Tasten, die es da so gibt für Schleuderzahl, Plus, Minus, Starttaste und so weiter, die kann ich mit diesem System nicht mit einer Sprachausgabe ausstatten. Allerdings, es werden zusammen mit der Audiobox diverse Symbole mitgeliefert, damit ihr euch diese Knöpfe nochmal taktil unterscheidbarer markieren könnt. Aber sprechen kann nur der Drehknopf, das ist bei den meisten Waschmaschinen zum Beispiel ja der Programmwähler. Bei Herdplatten und Öfen schaut es da wieder etwas anders aus. Hier wird selbstverständlich die Gradzahl oder auch die Stufe und so weiter angesagt. Auch welche Herdplatte ich genau aktiviert habe, wird akustisch ausgegeben. Unterhaltungselektronik und Daisy Player. Ein Gerät, das man sich für relativ wenig Geld selber kaufen könnte, ist das Blindenradio der Firma Albrecht. Kostet ja nur so circa 200 Euro. Im Interview mit dem deutschen Hilfsmittelvertrieb, ziemlich am Anfang der SideCity-Interviews, haben wir es schon vorgestellt. Es ist ein stationäres Radio ohne Akku und so weiter und auch von den Abmessungen her nicht gerade klein. Also es ist schon eher so ein Radio zum Hinstellen ins Wohnzimmer oder Küche. Es wird ja auch damit beworben, dass man es barrierefrei als sprechenden Radiowecker verwenden kann. Das ist auch richtig, aber wenn ich so einen Trumm auf meinem Nachtkästchen hätte, dann wäre der Nachttisch doch ganz schön ausgefüllt, muss ich sagen. Es ist immerhin 23 cm breit, das ist etwas breiter als eine normale DIN A4-Seite breit ist und in der Tiefe 13 cm. Dieses Radio hat eine Sprachausgabe, es werden alle Menüeinträge vorgelesen. Somit kann man zum Beispiel auch die Uhrzeit einstellen und es, wie gesagt, als Radiowecker verwenden. Viele Hörerinnen und Hörer der SideViews haben gesagt, es wäre toll, mal dieses Blindenradio sprechen zu hören. Habe ich auf der Messe leider nicht gemacht, habe ich versäumt, gebe ich zu, hole ich jetzt hiermit aber nach. Hier kommen nochmal dank dem DHV ein paar Eindrücke von der Sprachausgabe.
Das Radio ist im Standby-Modus. Sie sind im Bluetooth-Modus. Sie sind im AUX-Eingangsmodus. Sie sind im DAB-Modus. Sie sind im UKW-Modus. Hauptmenü. UKW-Radio. Einstellungen. Einstellungen. Lautstärke der Sprachunterstützung. Softwareversion. Werkseinstellungen. Sprache. Bildschirmhelligkeit. Equalizer. Sleep Timer. Lautstärke der Sprachunterstützung. Favorit gespeichert.
Soweit ganz schön. Negativ aus meiner Sicht und der von ganz vielen anderen Blinden, mit denen ich mich unterhalten habe, aber auf jeden Fall, dass die Sendernamen nicht angesagt werden. Ich erfahre also nicht, wenn ich das Radio einschalte, welcher Sender gerade läuft, geschweige denn, wenn ich mich durch die Senderliste zu einem anderen Radiosender navigieren möchte, was ich da gerade ausgewählt habe. Ja, das finde ich extrem bedauerlich. Ich habe mal gezählt, allein in Nürnberg empfange ich 71 DAB Plus Radiosender. Und da fände ich es halt schon sehr hilfreich und nützlich zu erfahren, welcher Sender das ist. Und das Argument, dass man ja doch immer nur die gleichen 2-3 Sender hört, gilt zumindest bei mir überhaupt nicht. Ich höre deutlich mehr Sender. Naja, und das Ganze dann als barrierefreies Radio zu vermarkten, wenn es doch nicht barrierefrei ist, weil einfach nicht alles zugänglich ist. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ich darüber traurig sein soll oder sauer sein soll. Ich find's erstmal grundsätzlich sehr positiv, dass die Firma Albrecht sich Gedanken gemacht hat. Es ist auch sicherlich viel Gutes daran, dass Menüs zugänglich sind. Die Sache mit den Aufklebern ist positiv. Aber, also ich zumindest möchte ein Produkt dann doch möglichst vollumfänglich nutzen und finde das hier doch deutlich eingeschränkt. Wenn ihr gerne hören möchtet, welcher Radiosender ausgewählt ist, dann sei hier nochmal auf das Technisat Digit 3 Voice verwiesen. Das sagt nämlich die Radiosender an, aber andere Haken dafür. Es sagt die Menüs nicht an. Ich glaube, es war Anfang 2021 oder 22, da habe ich dieses Radio schon mal ausführlich vorgestellt. Das Radio wird nach wie vor produziert, der Testbericht hat also immer noch seine Gültigkeit. Und der Preis ist wohl auch gesunken, im Angebot soll man das Radio auch teilweise schon für 200 Euro bekommen können. Wenn ihr also ein Radio haben möchtet, das zwar nicht im Menü sprechen kann, dafür aber eine Ansage der Sender möglich macht und auch eine Sprachsteuerung beinhaltet, dann wäre doch aus meiner Sicht das Technisat Digit Radio 3 Voice doch immer noch ein heißer Kandidat, auch wenn an dem Ding auch nicht alles perfekt war und man da, finde ich, auch mit sehr wenig Aufwand vieles sehr viel besser hätte machen können. Und wer sich jetzt fragt, wann es denn einen Testbericht bei Sideviews zum Albrecht Blindenradio geben wird, muss ich leider enttäuschen. Ich werde da keine Minute in einen Testbericht rein investieren. Ich finde das einfach viel zu schlecht gemacht und nee, also da lasse ich die Finger davon weg. Da ist mir meine Freizeit echt zu schade für. Ja, bevor ich mich noch weiter über die Halbherzigkeit der Firmen aufrege, kommen wir noch zur Firma Solar Groove. Das war eine Firma, die verschiedenste Audiorekorder, Musikspieler und Daisy Player herstellt. Ja, es ging da in dem Interview leider so ein bisschen hoppladihopp und es gibt auch auf der Internetseite nicht so viele Informationen. Einem Beitrag im Podcast Tech Talk vom RNIB aus England war zu entnehmen, dass die wirklich eine große Vielzahl an verschiedenen Produkten anbieten und zum Beispiel Vision Australia, das ist dort glaube ich sowas wie eine Hörbücherei, die setzen auf die Player von denen. Es würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn man von Solar Groove nochmal was hört und wenn sie vielleicht nächstes Jahr nochmal auf die Side City kämen, dann würde ich mich auf jeden Fall nochmal ausführlich mit deren Produkten beschäftigen und vielleicht findet sich ja dann auch mal ein Händler in Deutschland. Victor Reader Stream Version 3, das hatten wir letztes Jahr schon mal ausführlich im Interview mit Humanware. Auch dieses Jahr haben wir es nochmal angesprochen. Letztes Jahr kam die Rückfrage, ob denn der Lautsprecher sich verbessert hätte, denn beim Stream 2 und vor allem auch beim Victor Reader Track ist er ja wirklich gruselig, das muss man klar mal so benennen. Aber glücklicherweise, es hat sich da wohl was getan. Der Lautsprecher soll laut einigen Nutzern, die den Victor Reader Stream 3 schon gekauft haben, sich tatsächlich verbessert haben. Außerdem sehr schön an dem Stream 3 ist, dass man in Podcasts auch Kapitelmarken navigieren kann. Ihr könntet also zum Beispiel, wenn ihr diesen Podcast hört, zur nächsten Produktgruppe weiterschalten. Das tun die Besitzer des Victor Streams 3 jetzt aber nicht, gell? Ihr bleibt schön dran. Auf jeden Fall eine gute Weiterentwicklung, auch das WLAN soll schneller geworden sein. Allerdings ist es bei Podcasts immer noch erforderlich, dass man sich die Podcast-Episoden ganz herunterlädt und erst dann reinhören kann. Ein direktes Streamen ist leider also nicht möglich. Finde ich persönlich sehr schade. Das wäre doch sehr schön, wenn das vielleicht auch in Zukunft beim Stream 3 dann so wie beim Smartphone möglich wäre, dass ich den einen oder anderen Podcast eben auch nur direkt abspielen und streamen kann, ohne vorher einen zeitaufwendigen Download auslösen zu müssen. Sense Player, das war ein Daisy Player und Multimedia Gerät von der Firma HIMS. Habe ich mir dieses Jahr nicht angeschaut, da ich am Stand von HIMS nicht war. Auf alle Fälle ist es aber so, dass der Sense Player nicht in Deutschland verkauft wird und nach aller Wahrscheinlichkeit auch hier nicht erscheinen wird. Wahrscheinlich könnte man in Deutschland zu wenig Geräte davon verkaufen und der Aufwand, das ganze System in Deutsch zu übersetzen, wäre dafür zu groß. Und dann möchten ja ganz viele Leute Daisy Player von der Krankenkasse finanziert haben. Das würde für den Sense Player eine Zertifizierung als Medizinprodukt bedeuten. Auch das ist sicherlich eine Hürde, die für HIMS dann doch etwas zu hoch ist und wo sich die Investition nicht lohnt. Bei den Daisy-Playern mit CD-Laufwerke ging es im Interview mit Humanware ja auch um die Stratus-Geräte von Humanware. Da sehr interessant, dass es wohl nur noch einen Hersteller für solche Laufwerke gibt, wie sie in Daisy-Playern verbaut werden. Ja, also es könnte natürlich von daher schon sein, dass eines Tages die CD schon allein deshalb weiter auslaufen wird, weil es immer weniger Geräte mit solchen Laufwerken gibt und man neue schlecht herstellen kann. Eine gute Alternative auf jeden Fall immer noch die Daisy Box, die man ja auch mit einem externen CD-Laufwerk auf Wunsch versehen kann. Die Daisybox gibt es inzwischen übrigens nicht nur beim Deutschen Hilfsmittelvertrieb Hannover und LHZ Dresden, sondern neu auch bei Reinecker Vision. Weiter geht es mit dem Bereich taktile Grafiken und Braille-Lernen. Spannend fand ich, dass die Firma Canon da war. Wir kennen die Firma ja von Druckern und Scannern und dass es da jetzt möglich ist, auch taktile Sachen zu drucken, wenn auch auf sehr, sehr teure Maschinen, die sich noch nicht mal das Bitzentrum leisten könnte. Dennoch finde ich sehr spannend. Meine Messeguidin, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, fand die Sachen auch sehr beeindruckend. Also ich fand sie taktil auch beeindruckend, aber auch, dass so bunte Drucke möglich sind und man da wirklich richtig bunte, taktile Landschaften erschaffen kann, das fanden auch viele Sehende sehr spannend und durchaus positiv. Die Firma Inventivio aus Nürnberg war da mit dem Taktonom Reader. Das ist ja ein Hilfsmittel, das einem Grafiken erklären kann. Man fährt also über eine Schwellkopie und erfährt dann, weil die Kamera checkt, auf welcher Position man gerade seinen Finger hat, entsprechend per Audio hinterlegte weitere Informationen. Das Produkt haben wir letztes Jahr schon mal ausführlich vorgestellt im Interview mit Reinecker und der Hersteller befindet sich ja auch in Nürnberg. Das heißt, ich kann euch versprechen, ich werde jetzt im Herbst endgültig mal dorthin fahren und mir den Taktonom Reader nochmal genauer zeigen lassen. Außerdem soll es jetzt den Taktonom Pro geben. Das ist ein Braille-Display, das auch Grafiken darstellen kann. Also eine größere Stiftplatte, so ähnlich wahrscheinlich wie das Dotpad oder auch der Monarch bzw. das Gravity. Das sind ja diese Grafik-Braille-Displays, die ich letztes Jahr schon mal vorgestellt habe. Dieses Jahr habe ich sie ehrlich gesagt aus Zeitgründen links liegen lassen. Klar, es wurde da wohl an der Software im einen oder anderen Fall geschraubt, aber ich dachte mir, gerade so Braille-Grafik-Displays muss man vielleicht dann doch mal persönlich in der Hand haben. Und ja, aus diesen ganzen Gründen habe ich die dieses Jahr mal nicht berücksichtigt bei den Interviews. Aber Taktonom Pro auf jeden Fall, darüber werde ich im Herbst mal etwas machen, hoffe ich doch mal. Und weil ja immer alle vom Taktonom Reader so schwärmen, dass man damit Grafiken sich so gut als Schüler zugänglich machen kann, war es mir doch auch nochmal wichtig, auf Iveo hinzuweisen. Iveo gibt es schon länger, ist ein Produkt von View Plus aus Amerika. Das funktioniert so ähnlich wie der Taktonom Reader. Man legt in dem Fall aber keine Schwellkopie auf, sondern einen Braille-Ausdruck, der aus einem dieser Grafik-Braille-Drucker, die die Firma herstellt, kommt. Und da erfolgt dann die Fingererkennung nicht über eine Kamera, sondern über eine Unterlage, die dann sozusagen auf Berührung reagiert. Finde ich recht spannend, weil das Gerät ist nicht so dick wie der Taktonom Reader und viele Schüler haben ja unter Umständen vielleicht sowieso in der Schule einen ViewPlus-Drucker im Rahmen ihrer Ausstattung stehen. Deshalb wollte ich dieses Produkt auch mal wieder in den Fokus rücken, warum es in Deutschland bisher nicht so erfolgreich war und auch von wenigen Firmen auf der Webseite angeboten wird, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Aber ja, SideViews hat diese Alternative zum Taktonom Reader zumindest mal wieder ins Bewusstsein gerufen. Wobei ich damit jetzt nicht sagen möchte, dass der Taktonom Reader ein schlechtes Produkt ist. Das wollte ich damit auf keinen Fall ausdrücken. Ich wollte einfach nur eine Alternative mal erwähnt haben. Braille Lernen fand ich dieses Jahr auch sehr spannend, dass es da einige Lerntools zu sehen gab auf der SideCity. Besonders fasziniert hat mich das Produkt von Page Braille. Ich habe ja auch schon seit ewigen Jahren so eine Perkins-Braille-Schreibmaschine und das ist wahrscheinlich das einzige Hilfsmittel, das mich seit meiner Kindheit bis ins hohe Alter begleiten wird, ohne dass ich es irgendwie ersetzen muss. Solche Perkins-Schreibmaschinen sind ja fast schon unkaputtbar. Und obwohl sie schon vor über 70 Jahren auf den Markt kamen und bis heute weitgehend unverändert produziert werden, gibt es jetzt eben von Page dieses Braille-Lernprodukt. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, könnt ihr im Interview nachhören, wenn es interessiert. Genauso dieses eher spielerische Lernen der Braille-Schrift, wie es das Braille anbietet, das Produkt von Handy Exceller aus Frankreich. Auch das könnt ihr bei Bedarf im Interview nochmal näher nachhören. Ja, und fast schon kurios, aber dann doch auch irgendwie sehr interessant, fand ich diese Farben, die duften. Another Day, auch hörenswert auf jeden Fall das Interview, wenn ihr irgendwie künstlerisch unterwegs seid. Ja, und vielleicht hat der ein oder andere keine Bedenken, bei Amazon America zu bestellen. Soll ja funktionieren, weiß gar nicht, wie das damit im Zoll geht. Aber jedenfalls, wer das unbedingt möchte, irgendwie wird man an diese Farben schon rankommen. Und dann heißt es auch bei euch zu Hause Kunst mit Dunst. So habe ich ja die Podcast-Episode in einem Anfall von Kreativität und Albernheit benannt. Ja, gut. Machen wir ernst weiter. Es geht um Mobiltelefone. Spannend fand ich da das Felixphone. Das ist dieses Telefon aus Italien, das die KI gleich mit integriert. Die Tasten waren aus meiner Sicht sehr gut fühlbar, also durchaus ähnlich dem Blindschrill. Dass da dann die KI gleich mit drin ist und ich per Sprache direkt Fragen stellen kann, finde ich sehr gut gelöst. 600 € soll es ja kosten. Wenn man bedenkt, dass so ein KI-Dienst wie ChatGPT im Monat ja auch schon mal bis zu 25 € kosten kann und man hier anscheinend so eine Art Lifetime-Lizenz für die KI bekommt, ist der Preis, denke ich, auch nicht unbedingt überteuert. Es bleibt sicherlich abzuwarten, wie es mit dem Blindshell weitergeht. Auch da wird man sich der künstlichen Intelligenz, denke ich, nicht verschließen können. Und mal gucken, was da noch so entsteht. Beim LAZ Dresden gibt es jetzt das Lilifone, ein sehr einfach zu bedienendes Handy, das nur auf Sprache reagiert. Und dazu mit Sicherheit auch nicht nur Spracherkennung, sondern eine möglichst intelligente Hintergrunderkennung mit verwendet. Ja, vom Bluesier dagegen habe ich schon lange nichts mehr gehört. Bei Capsis war ich am Stand wegen dem Smart Vision. Smart Vision, das ist ja ein Android-Handy, bei dem ich auch den Play Store von Google nutzen kann. Und es setzt nicht nur auf einen Touch-Bildschirm, sondern auch auf eine ausgereifte Tastatur mit 10er-Tasten und entsprechenden Knöpfen für die Pfeilfunktionen. Da kann ich also einen sehr einfachen Einstieg in Android finden. Ein bisschen ungünstig finde ich am Smart Vision, dass es noch mit Android 11 ausgeliefert wird und momentan, das haben zumindest die Capsis-Mitarbeiter mir am Stand gesagt, auch kein Update auf Android 12, 13 oder was auch immer geplant ist. Man kann mit Android 11 sicherlich noch einige Jahre gut glücklich werden, aber irgendwann wird es halt auch von der Datensicherheit und den Einfallsmöglichkeiten für Viren immer unsicherer. Jetzt habe ich allerdings dann doch gehört, dass es nächstes Jahr vielleicht ein neues Smart Vision geben soll. Ja, also Capsis, nächstes Jahr werde ich auf alle Fälle wieder mal am Stand dann ein Interview führen und hoffe, dass ich dann einen Mitarbeiter erwische, der vielleicht auch ein bisschen tiefergehende Fragen beantworten kann, als es dieses Jahr im informellen Gespräch möglich war. Weiter geht es mit den Vorlesegeräten. Da finde ich toll, dass das VoxiVision jetzt, sofern es eine Internetverbindung hat, auch die künstliche Intelligenz nutzen kann. Und auch das sehr löblich, das Update ist gratis. Wäre ja denkbar, dass man da auch nochmal Geld verlangt, denn sicherlich muss der Hersteller VoxiWeb da auch ein paar Euro für bezahlen, um diesen KI-Dienst bereitzustellen. Aber zumindest momentan tut er das kostenlos. Außerdem Hark-Reader, ein inzwischen relativ verbreitetes Vorlesegerät von Humanware. Müsst ihr euch vorstellen, wie so eine flache Fläche, über die dann eine Kamera ist. Ist also so ein klassisches Vorlesegerät für zu Hause mit einfacher Bedienung für Leute, die einfach wenig lernen möchten und mit wenig Schnickschnack zum Beispiel ihre Briefe vorgelesen haben möchten. Da finde ich sehr positiv, dass Humanware im Interview auch gezeigt hat, dass es diesen Hark-Reader zukünftig auch in einer Plus-Version gibt. Und die Plus-Version bedeutet, dass dann auch künstliche Intelligenz dort Einzug hält. Sicherlich eine tolle Sache, wenn man als Senior, sage ich mal, für die sind ja solche Geräte vor allem interessant, dann auch handschriftliche Informationen lesen kann oder sich ein Bild, was man drunter legt, beschreiben lassen kann. Vielleicht ist es dann irgendwann ja auch möglich, dass zum Beispiel bei der Spaltenerkennung die KI auch ein Stück weit mit assistiert und einem dann eine Zeitung doch nochmal etwas besser vorgelesen wird, als das momentan mit Feinreader und Co. möglich ist. Und auch hier, Humanware bietet an, dass man ein Update seines vorhandenen Hardreaders machen kann. Da muss wohl ein Teil ausgetauscht werden, von daher wurde das noch kein Preis genannt. Aber grundsätzlich finde ich es schon nachhaltig, dass man solche Vorlesegeräte im Zweifelsfall auch auf- und umrüsten lassen kann. Ich bin sehr gespannt auf das Gerät und vielleicht können wir das ja irgendwann hier auch mal testen. Von den Vorlesegeräten weiter zu Braillezeilen. Das Highlight sicherlich für alle, die Braillschrift mögen, war der Activator Pro von Helptech. Eine 80- bzw. 64-stellige Braillezeile, je nach Wunsch, für den Arbeitsplatz. Fand ich sehr faszinierend, wie dünn das Ganze geworden ist. Trotz dieser Dachrinnenform der Braille-Module ist das Ganze in der Höhe nochmal deutlich geschrumpft worden und ja, fühlt sich einfach auch nett an. Das ist jetzt vorne so ein bisschen abgerundet, nicht mehr so kantig, wie es früher teilweise mal war. Und auch diese Option mit dem Splitpunkt finde ich toll. Das könnt ihr alles im Interview nochmal näher nachhören. Auf jeden Fall hat sich wieder jemand sehr viele Gedanken über Funktionen und Ergonomie gemacht aus meiner Sicht. Dann ist ja hinten auch eine normale Tastatur mit eingebaut, auf der man auf den Buchstaben F, J, D, K, S, L und so weiter aber auch Braille schreiben kann. Auch das wirkte auf mich sehr durchdacht. Es ist auch nicht so eine flache Tastatur, wie man sie vom 40-stelligen Activator kennt. Das Feeling, wenn man da drauf schreibt, ist also doch eher die einer ganz normalen, guten PC-Tastatur und nicht die eines Laptops. Somit sollte also ermüdungsfreies Schreiben über lange Zeit hinweg möglich sein. Die zusätzlichen F-Tasten sind bestimmt auch eine gute Idee. Einziger Nachteil vielleicht, wenn man es gewohnt war, bisher auf einer ergonomisch geformten PC-Tastatur zu schreiben oder wenn man die Tastatur, so wie ich das gerne mache, hinten gerne etwas anstellt, mit diesen Füßchen, die ja die meisten Tastaturen haben, dann ist es vielleicht mit dem Activator Pro doch wieder nicht ganz so positiv, weil da eben die PC-Tastatur fest verbaut ist und es nur diese eine Variante gibt. Aber gut, das muss man eben einfach mal ausprobieren, denke ich. Würde mich jetzt nicht davon abhalten, mich nochmal näher, wenn ich was für den Arbeitsplatz brauche, mit diesem Produkt zu beschäftigen. Im Idealfall muss man sich sowas, denke ich, halt einfach mal für einen Tag oder vielleicht auch eine Woche mal ausleihen und einfach mal anschließen und gucken, wenn man dann 8 Stunden drauf schreibt, ob die Tastatur einem zusagt oder nicht. Eine andere Tastatur anschließen ist zwar sicherlich möglich, aber dann ist das ganze Konzept ja dahin. Man kann diese Tastatur ja schlecht über die schon vorhandene einfach draufstellen. Das führt also zu nichts. Deshalb ja, entweder man kommt mit der Tastatur des Activator Pro gut klar oder nicht. Aber Helptech hat sich ja da auf jeden Fall Gedanken gemacht, welche Tastatur sie da einbauen und welche dann doch lieber nicht. Was im Interview nicht erwähnt wurde, aber auch eine wichtige Info ist, finde ich, letztes Jahr hatten wir ja ein sehr ausführliches Interview zum Activator mit 40 Stellen. Das ist diese 40-stellige Braillezeile mit einer Tastatur, die ich zugeklappt als Braille-Tastatur nutzen kann, wenn ich sie aufklappe, aber habe ich auch eine normale Normalschrift-Laptop-Tastatur. Manche haben sich nach dem Interview auch bei mir gemeldet und haben gesagt, um Gottes Willen, das klingt ja total laut, wie man da schreibt. Und Helptech hat innerhalb von weniger als einem Jahr darauf reagiert. Die neuen Tasten im Activator machen nicht mehr diesen Lärm. Finde ich auch großartig, dass man da so schnell auf Kundenfeedback reagiert hat. Ansonsten unter den Braillezeilen mit 40 Stellen auf jeden Fall zu erwähnen ist die Braille Emotion, ein Gerät der koreanischen Firma HIMS. Im Interview mit EPD haben wir sie ausführlich vorgestellt. Spannend fand ich daran, dass HIMS die Leertaste nach vorne verlagert hat. Bisher war es ja bei allen HIMS-Produkten, die ich kenne, so, dass man die Leertaste mit den Zeigefingern bedienen musste, da sie zwischen Punkt 1 und 4 angebracht war. Hat mich nie groß gestört, man kennt es ja auch so von der Perkins, aber den Daumen zu verwenden hat natürlich durchaus auch seinen Reiz. Außerdem hat die Braille Emotion erstmals für eine 40-stellige Braillezeile von HIMSS nun auch Tasten an der Vorderseite, die zu einem herschaut. Das ist also da, wo das Braille Sense seine Mediasteuerungstasten hat. Und dort bringt HIMSS jetzt also die Tasten unter, die sich beim Braille Sense eher oben drauf befinden und zusätzlich einen Home-Knopf. Ja, so einen Home-Knopf, den kennt man ja auch schon von den Humanware-Braillezeilen und ist, denke ich, eine ganz gute Idee, dass HIMSS das übernommen hat. Insgesamt lehnt sich die Software der Braille Emotion übrigens sehr am Sense-Player an. Das ist ja dieser Daisy-Player, der vermutlich nicht nach Deutschland kommen wird. Aber gerade was so Daisy-Aufnahme- und MP3-Funktionen angeht, steckt da wohl ganz viel Sense-Player drin, habe ich mal gehört. Jetzt fragt man sich vielleicht, okay, das Braille Sense 6 gibt es mit 20 und 32 Stellen und die Braille Emotion eben mit 40 Stellen. Wo ist denn da auch von der Software her der Unterschied? Da konnte man in einem Interview mit HIMSS bei Blind Bargains hören, dass die Braille Emotion eben auf Funktionen wie zum Beispiel Podcast, Internetradio, E-Mail oder Internetbrowser verzichtet. Selbstverständlich kann ich auf den ausgewachsenen Braille Sense Notizgeräten auch Google Apps installieren. Der Braille Emotion fehlt dagegen dieser Play Store. Man kann also somit sagen, dass die Braille Emotion so ein bisschen eine Mischung aus einer 40-stelligen Braillezeile und dem Besten ist, was ansonsten das wesentlich teurere Braille Sense zu bieten hat. Insgesamt positioniert sich HIMSS, denke ich, hier als klare Alternative zu den Humanware Brailleant BIX Braillezeilen. Denn die Funktionen sind ähnlich. Auch Humanware bietet einen ausgewachsenen Texteditor, mit dem ich PDF- und Docs-Dateien lesen kann und einen Daisy-Player und so weiter. Ja, die Braille Emotion ergänzt dann halt noch sowas wie einen Audio-Recorder, wenn man das unbedingt haben möchte. Ansonsten glaube ich, ja, geben und nehmen sich diese Geräte nicht allzu viel. Insgesamt haben die Humanware-Braillezeilen, soweit ich das überblicken kann, etwas weniger Tasten, während HIMSS darauf setzt, zum Beispiel für WLAN an-aus eine extra Taste einzubauen. Es gibt auch Pfeiltasten für vor und zurück und so weiter. Also ja, das könnte ein Unterschied sein, wenn man sagt, ich hab lieber mehr extra Tasten und bin bereit, die zu lernen. Dann ist vielleicht die Braille Emotion interessant. Ansonsten, wer es ein bisschen übersichtlicher mag, kann sicherlich sehr gut auch zu den Humanware-Braillezeilen greifen. Spannend auch, dass sich bei der Braille Emotion die Pfeiltasten an der Vorderseite offenbar auch zum Weiterschalten nutzen lassen. Wer es also gerne mag, so wie es bei Humanware ja üblich ist, mit dem Daumen seine Zeile weiterzuschalten, kann das künftig und erstmals jetzt wohl auch mit einer HIMSS-Braillezeile tun. Allerdings sind die Knöpfe, glaube ich, jetzt nicht ganz so groß wie die von Humanware. Also es ist halt eine Alternative. Wer absolut auf Daumentasten steht, fährt wahrscheinlich weiterhin auch mit Humanware besser. Vom Preis her gibt es die Humanware Brilliant BI40X bei manchen Händlern schon für 4.000 Euro. Bei IPD haben wir gehört, muss man für die Braille Emotion schon ungefähr 5.800 Euro rechnen, beziehungsweise eine Zuzahlung bei den Krankenkassen von etwa 600 Euro. Ja gut, HIMSS ist halt kein Billigheimer, das ist schon immer so gewesen aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz, wer zum Beispiel schon ein Braille Sense beruflich nutzt und nicht groß umlernen möchte, für den könnte es sich dann trotzdem lohnen, den Aufpreis privat zu zahlen und eben auch zu Hause dann ein HIMSS-Produkt stehen zu haben. Und 40 Zeichen, das ist natürlich auch ein bisschen schöner als nur die 32. So viele neue funktionale Braillezeilen, da habe ich mich natürlich auch gefragt, was machen denn eigentlich die Focus-Braillezeilen von Freedom Scientific? Ist da vielleicht auch mit einer Version 6 zu rechnen? Denn die momentanen Focus-Braillezeilen haben zwar einen Notizblock, eine Lesefunktion für Braille-Dateien, aber ansonsten, sie haben eben keine Sprachausgabe, keinen Daisy-Player, keine Zusatzfunktionen, keine Live-Kurzschriftübersetzung. Ja, ganz ehrlich, sowas brauchen natürlich viele Leute nicht, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass Humanware und HIMSS und andere Hersteller, die da etwas mehr Multifunktionalität in ihre Braillezeilen einbauen, unter Umständen schon Marktanteile abgeluchst haben. Aber es war nichts zu erfahren, auch gut informierte Menschen, die sowas eigentlich wissen müssten, konnten nichts dazu sagen. Die Focus-Braillezeilen mit ihrem Metallgehäuse, mit ihrer durchgehenden Tastfläche, mit ihren vielen Tasten, mit ihrer Angepasstheit auf Jaws haben sicherlich ihre Berechtigung, Aber so voll up-to-date sind sie aus meiner Sicht halt doch nicht mehr. Und ja, als weltgrößter Hersteller für Technik für blinde und sehbehinderte Menschen würde ich doch eigentlich von Whispero jetzt doch so langsam mal erwarten, dass sich da mal was Neues tut und man mit einem neuen Produkt, mit einer Focus 6 Serie startet oder zumindest sowas schon mal ankündigt. Bei Visio Braille war ich auch am Stand, da gab es allerdings kein Interview. Die sind jetzt wohl gerade noch dabei, in ihre Vario 4 Serie ein Bluetooth-Modul zu integrieren. Ja, das wollten sie ja, glaube ich, letztes Jahr schon. Da kamen sie ja erstmal mit der Vario Pro raus. Warum das mit dem Bluetooth-Modul anscheinend so aufwendig ist, dass sie darüber jetzt schon fast 2 Jahre reden, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall auch nach wie vor die dünnsten und kleinsten Braillezeilen, diese Vario 4 Serie und im Metallgehäuse sehr schön anzufassen. Daumentasten oder sowas gibt es dort allerdings nicht. Es beschränkt sich auf das Wesentliche. Kurz eingehen möchte ich noch auf Harpo. Die haben ja diese 24-stellige Braillezeile. Wirklich sehr schön auch anzufühlen, Metallgehäuse und so weiter. Ist auch tatsächlich relativ dünn. Es hieß ja so 1,5 cm. Allerdings, ja, es klingt erstmal wenig, aber so dünn wie eine Schokoladentafel ist diese Braillezeile halt auch nicht. Und sie arbeitet ja mit den Braille-Modulen von Dot. Das heißt, die werden magnetisch betrieben. Man darf seine Finger nicht während dem Bildaufbau drauflassen. Ja, mal gucken, ob das da einen deutschen Händler für geben wird. 2000 Euro ist ja für eine 24-stellige Braillezeile eigentlich echt sehr, sehr preiswert. Da bekommt man teilweise noch nicht mal eine 14-stellige. Aber wie gesagt, man erkauft sich das etwas dünnere Gehäuse und diesen günstigen Preis durch diese Magnetmodule. Sehbehindertentechnik, da ist mir das Topolino Mini aufgefallen. Ein tatsächlich sehr leichtes, kleines Lesegerät, das man anschließen kann an einen Laptop zum Beispiel. Ideal für Schüler. Allerdings, ja, muss man sich halt angucken, wie alt ist das Kind, das das nutzen soll. Ist vielleicht im Zweifelsfall nicht ein Gerät, was dann noch ein klein bisschen standsicherer ist, unter Umständen die bessere Variante. Aber dazu kann man ja Reiniger kontaktieren. Ja, und auch die anderen Firmen, ich denke mal Steller, LVI und auch Rehan, natürlich Optelec und so weiter, die haben ja alle so ihre speziellen Schülerprodukte. EV Optron habe ich auch noch zu erwähnen. Also muss man einfach gucken, was einem da am besten taugt, kann man hier auf keinen Fall eine Empfehlung aussprechen. Voicy, das war ja so ein Gerät, was ausschaut wie so ein Monokular, wo man sich dann so vors Auge hält und dann plötzlich den Eindruck eines sehr großen Bildschirms hat. Finde ich sehr interessant auch, kann ich jetzt nicht so beurteilen, dazu sehe ich zu wenig, aber es ist doch zumindest mal ein neuer Gedanke. Und ich persönlich wünsche dieser Firma aus der Schweiz alles Gute und hoffe, dass sie auch einen Wiederverkäufer finden, beziehungsweise hieß es ja dann doch so im Nachhinein an manchen Stellen, ja, das ist immer noch dran und ja, das muss man noch machen. Also erstmal gilt meine Hoffnung dem, dass sie das Produkt weiterentwickeln können. Ansonsten ein bisschen schade vielleicht, dass es von Optelec und EV Optron dieses Jahr nichts Neues zu sehen gab. Die gehören ja auch zum Konzern Whispero. Und auch da schade, dass so ein großer, weltweit umspannender Konzern nicht mit irgendeinem Highlight zur Side City auftrumpfen konnte. Jetzt gehen wir mal draußen. Es geht um Mobilität, also Blindenstöcke, Hinderniswarner und Orientierungshilfen. Hier hat mich der WeWalk Smart Cane Version 2 sehr fasziniert. Schon durchaus spannend, dass man das Gehäuse von diesem intelligenten Stock so verkleinern konnte, dass man im ersten Moment gar nicht merkt, dass man jetzt einen Stock mit diesem speziellen Griff in der Hand hat. Und auch vom Gewicht her fühlte sich das Ganze schon wesentlich leichter an und transportabler. Auch bei den Funktionen hat man einiges verbessert. Dieses Touchpad, was nicht immer so gut aus meiner Sicht im Test reagiert hat, hat man ersetzt durch Knöpfe. Die Hinderniswarnung erfolgt jetzt nicht nur durch Vibration, sondern auch akustisch, aber eben leider immer noch auf Ultraschallbasis. Das heißt, mit Fehlinterpretationen von Hindernissen ist weiterhin da wohl trotzdem noch zu rechnen. Besser soll auch der Lautsprecher geworden sein. Der war ja in lauter Umgebung beim alten Stock nicht unbedingt gut hörbar. Ich konnte das jetzt den neuen Lautsprecher auf der Messe nicht so ohne weiteres beurteilen. Es war einfach zu viel Lärm, zu viel Gwerch, wie der Frank gesagt drumherum. Aber ich glaube das denen durchaus, dass sie da jetzt nochmal mehr Liebe und Ingenieurgeist reingelegt haben. Vieles, was dieser Stock kann, kann man mit einem Smartphone auf jeden Fall auch erledigen. Ist halt die Frage, wenn ich jetzt sehr viel unterwegs bin und mein Smartphone nicht immer aus der Tasche ziehen möchte, dann könnte dieser ReWalk sicherlich interessant sein. Inzwischen ist auch ein Preis bekannt. Reinecker Vision wird diesen Stock ab Herbst verkaufen, hat dann auch entsprechende Testgeräte, die ihr dort anfragen und ausleihen könnt. Der Preis beträgt 2400 Euro. Ja, das ist also roundabout fast dreimal so viel, als der bisherige ReWalk gekostet hat. Liegt aber sicherlich nicht nur an Reinecker, sondern auch, dass ReWalk an sich vermutlich einen höheren Preis verlangt. So genau kann ich es euch nicht sagen, da ReWalk auf seiner Internetseite selbst keine Preise nennt, sondern immer nur an die jeweiligen Händler vermittelt. Allerdings muss man auch sagen, wenn man den ReWalk irgendwo im Ausland kauft, dann muss man da, um die KI-Funktionen nutzen zu können, 5 Euro monatlich bezahlen. Mit dem Kauf ist dann also ein Abo verbunden, zumindest dann, wenn ich alles nutzen möchte. Und das ist beim Preis von Reinecker alles schon mit drin. Also ein Teil der 2400 Euro fließt sicherlich auch in diese Abo-Gebühren, die schon mal im Voraus für euch bezahlt sind. Das ist ja auch positiv, wenn man ein Hilfsmittel hat, bei dem man alles nutzen kann, ohne da jetzt noch irgendwelche zusätzlichen Abos haben zu müssen. Auf den IO, den extra leichten Stock, kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. Ich habe den Herrn Stuntebeck extra nochmal gefragt, habe ich das im Interview richtig verstanden? Dieses Akustik-Update ist gratis. Und ja, er hat es mir nochmal bestätigt. Wenn ihr einen IO habt, der schon ein bisschen älter ist, dann könnt ihr euch an Whitecane wenden. Die schicken euch sogar ein kostenloses Rücksendeetikett zu. Und dann könnt ihr den Stock einschicken und bekommt einen neuen Seilzug eingebaut. Und der sorgt dann dafür, dass sich Vibrationen vom Asphalt nicht mehr so leicht über die Stockspitze hinaus bis hinauf zum Griff weiter ausbreiten. Außerdem bekommt der IO beim Einschicken ein neues Bäberle. Wenn ihr nicht wisst, was ein Bäberle ist, fränkisch Aufkleber. Bisher war es bei den älteren IO-Stöcken ja so, dass die Aufkleber mit der Typenbezeichnung, Anschrift des Herstellers und so weiter an den Rändern etwas abgelöst haben. Das fühlt sich nicht gut an, schaut nicht schön aus und deshalb wird es auch gleich mit getauscht gegen Aufkleber, die sich nicht so leicht ablösen sollen. Finde ich großartig. Gut, der Stock gehört natürlich immer noch zu den teuersten analogen Blindenstöcken, die es überhaupt gibt. Aber dass man die Hardware ersetzt, ausgetauscht, erweitert bekommt und das auch noch gratis, also das gibt's ja bei Easyplayern oder sowas zum Beispiel überhaupt nicht. Und von daher großartig, Daumen hoch aus meiner Sicht für Whitecane. Comde hatten wir auch im Interview. Ja, die hat ja dann so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie jetzt auch an Stocken mit Stoßdämpfung arbeiten. Bin ich mal gespannt, ob man da nächstes Jahr vielleicht schon was sehen kann. Auf alle Fälle ist, glaube ich, schon ordentlich Musik in diesem Markt für Blindenstöcke. Advantage aus den USA hat sich ja zurückgezogen. CareTech hat, glaube ich, auch nicht mehr alle Stöcke lieferbar, die sie mal früher so angeboten haben. Und naja, ich denke mal, der IO Whitecane wird kommende schon auch doch gewisse Marktanteile abgejagt haben. Wobei ich zum Beispiel sowohl den kommende als auch den IO-Stock in Verwendung habe und dann je nach Einsatzszenario wechsle. Comde hat ja jetzt erstmal Stockspitzen vorgestellt, die sich auch an Swarovski-Stöcke montieren lassen. Hier ist noch zu erwähnen, dass es übrigens auch einen Telefaltstock von Swarovski direkt gibt. Wenn euch das bei Comde also gefällt, dass ihr den Griff ausziehen könnt und ihr das Gewicht toll findet, dann könnt ihr beim DHV und LHZ Dresden auch einen Stock von Swarovski beziehen, der so ähnlich ist. Der ist noch ein paar Gramm leichter als der kommende TF28, weil er aus Kohlefaser gefertigt ist. Das sei mal so als Alternative erwähnt. Wenn ich aber schon mal Kunden von kommende abwerbe, dann bringe ich vielleicht auch wieder welche zurück. Falls ihr einen kleinen Stock sucht, nur für Kennzeichnungszwecke, wenn ihr zum Beispiel mit Sehenden unterwegs seid, der also auch nicht so lang ist, nur so etwa 90 bis 1,20 Meter lang, dann sei euch noch die Stockserie ZS für Zeigestock von kommende empfohlen. Da habe ich mir jetzt mal einen gegönnt. Ich hatte lange Zeit einen Ambotech Slimline, aber dieser Mooskrummi-Griff, der schaut schon nach kurzer Zeit bei mir immer irgendwie kaputt aus, das Material wird brüchig, es platzt auf und ist einfach nicht mehr schön anzufassen und schaut auch unordentlich aus. Naja, und dieser Ambotech Slimline kostet, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, inzwischen auch schon so 79, 89 Euro teilweise, je nachdem, wo man ihn bestellt. Außerdem mag ich viel, viel lieber Holzgriffe. Und ja, das bietet eben diese ZS-Serie von Comde. Ein Stock, der so ähnlich ist wie die Telefallstöcke, nur ohne ausziehbaren Griff, die dünner sind, dadurch nochmal wesentlich leichter sind, allerdings sich daher auch nicht dafür eignen, lange Strecken damit zurückzulegen. Kostet 175 Euro, kein Pappenstiel, viele Krankenkassen zahlen es auch nicht, aber ich bin mit dem Ding bisher sehr zufrieden und glaube, es ist eine sehr nachhaltige Sache, wo man sehr lange Zeit etwas davon hat, weil man den ja auch reparieren kann, so wie alle kommende Stöcke. Weiter geht es mit den Hilfsmitteln für unterwegs, die elektronisch sind. Natürlich fällt mir da die Envision Glasses ein, die jetzt dann schneller reagiert, wie ihr in der Preview mit Ben schon gehört habt. Ich bilde mir ein, dass dieses Firmware-Update jetzt auch schon teilweise veröffentlicht worden ist. Gut, diejenigen, die so eine Brille schon ihr eigen nennen, die werden es wissen. Spannend bei OrCam fand ich, dass es jetzt zumindest bei der OrCam Read offenbar ja auch eine Verbindung gibt mit einem stationären System und dort eben auch über Software noch zusätzliche Funktionen, also KI-basierte Dinge zum Beispiel, zur Verfügung gestellt werden. Auch für Sehbehinderte ist sicherlich großartig, dass sie die Textsets auch vergrößert anzeigen lassen können. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung OrCam die nächsten Jahre noch geht, ob auch die normale Brillen-OrCam, die MyEye, dann eine Internetverbindung spendiert bekommt, über die man KI-basiert Dienste auslösen kann. Ich vermute mal, das muss in diese Richtung gehen, weil ansonsten Envision einfach da doch eine starke, starke Konkurrenz ist und solche Dinge ja einfach bereitstellt. Ansonsten, das habt ihr auch in den Interviews gehört, gab es auf der Side City so viele Brillen wahrscheinlich wie nie zuvor. Die Biel Glasses, die Sehbehinderte optisch vor Hindernissen warnen sollen. Ja gut, ich glaube sowas gibt es schon unter dem Namen eSight. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr sehbehindert seid. Also es wird da halt viel an Startups gegründet und dann auch gezeigt. Nira fand ich noch sehr interessant von iThint aus Spanien, die jetzt auch schon einen Vertrieb haben und ja, ich bin mir da eigentlich sicher, nachdem das Produkt schon sehr fertig wirkte und man ja sich auch schon mit Sensotec einig ist, dass die den Vertrieb übernehmen sollen, dass es da auch bald in Deutschland einen Händler für geben wird. Mir ist etwas negativ aufgefallen, dass diese Brille schon ein ziemliches Gewicht hat. Es ist zwar kein Akku da, direkt integriert, aber die ganzen Sensoren und das Headset braucht halt schon Platz und Gewicht. Und naja, Akku und diese ganze Intelligenz ist ja dann in so einem Gerät, das jetzt auch nicht gerade klein war und dass man sich dann zum Beispiel am Gürtel befestigen muss. Das heißt, man hat immer ein Kabel, das irgendwie zwischen Gürtel und der Brille verläuft, im Winter dann auch unter einer Jacke durchgezogen werden muss oder wo man die Jacke drüber tun muss. Also ich finde das mit dem Kästchen, einerseits ermöglicht es natürlich eine lange Akkulaufzeit und sorgt auch dafür, dass die Brille dann doch relativ verhältnismäßig leicht bleiben kann, weil kein Akku dort integriert ist. Andererseits, klar, es ist halt doch wieder ein Trumm, was irgendwo einem dann ein Stück weit einschränkt in seiner Bewegung und Mobilität. Aber auch da, denke ich mal, ist es nur eine Frage der Zeit. Wenn wir an die erste OrCam zurückdenken, dann war das da ja auch so, dass die ganze Intelligenz in einem extra Kästchen gesteckt hatte. Spannend auf jeden Fall auch dieser Helm von Seventh Sense. Das war dieses Gerät, wo Hindernisse und die Umgebung mit Stiften auf der Stirn abbildet. Es bitzelt also auf der Stirn und brutzelt Gott sei Dank nicht. Wobei, ja, also ich fand das Gerät schon relativ schwer und es sah auch optisch wohl nicht sonderlich schön aus. Also man fällt da definitiv auf, wenn man damit irgendwie unterwegs ist und über die Straße läuft. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, gerade für taubblinde Menschen kann dieses Seventh Sense Gerät eine zusätzliche Wahrnehmungsebene eröffnen und dann vielleicht durchaus auch ermöglichen, dass diese Menschen in ihrer Umgebung sich freier und leichter und sicherer bewegen können. Somit hat das Gerät durchaus schon seinen Sinn. 10.000 Euro erscheint mir auch sehr teuer und dann ist es noch nicht mal wasserdicht. Man kann so einen Helm jetzt auch nicht mal schnell in irgendeine Jackentasche packen, also das würde ich dann schon ein Stück weit erwarten, dass ich da nicht irgendeine Riesentasche, die wasserdicht ist, mit mir rumschleppen muss. Vielleicht kommen sie dahin auch noch, dass es an sich mal wasserdicht wird. Ja, und der Preis 10.000 Euro, gut, es ist wohl eine Wärmebildkamera integriert und eine Wärmebildkamera mit hoher Auflösung kostet heute auch noch viel Geld. Von daher mag ich jetzt nicht sagen, dass es überteuert ist angesichts dieser Wärmekamera, aber ich bin noch mal gespannt, ob der Markt diesen Preis und dieses Gerät annehmen wird. Für die breite Masse, glaube ich, ist es jedenfalls eher nichts. Ansonsten gab es natürlich auch jede Menge, ich sag mal, normale Hinderniswarner, die also irgendeinen Strahl durch Laser, Ultraschall und so weiter aussenden und dann vor Hindernissen warnen. Finde ich allerdings ja nicht ganz so gut. Ich habe selber so ein Gerät und es gibt halt doch einfach sehr häufig Fehlalarm. Also ich denke, diese modernen Lösungen wie die Biped, der Helm von Seven Sense in gewisser Weise, die Nira-Brille und so weiter bieten, das ist doch auf jeden Fall die Zukunft. Nichtsdestotrotz, Rango, die Menschen da aus Frankreich, finde ich, sind sehr nett. Kann man sich auch mal vom Interview her anhören. Und nicht in den Interviews drin war, dass die Fledermaus jetzt auch ein etwas neues Gehäuse hat. Fledermaus, auch das ein Hinderniswarner der älteren Generation, das von Synfon angeboten wird. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob in ein paar Jahren noch Raum für solche relativ einfach gestrickten Hinderniswarner ist. Und damit bin ich durch. Das war der Überblick über die SideCity 2024 und der Abschluss der SideCity-Berichterstattung für dieses Jahr insgesamt. Ich hoffe sehr, dass was für euch dabei war. Wenn euch was besonders gefallen hat, ihr Lob, Kritik, Anregungen, Fragen, was auch immer habt, dann schreibt sehr gerne eine E-Mail an sideviews@bbsb.org. Die E-Mail-Adressen und Kontaktdaten findet ihr auch nochmal auf www.hilfsmitteltester.de. Ich bin durchaus ein bisschen erleichtert, dass es jetzt rum ist. 8 Wochen lang war ich jetzt mit der Veröffentlichung der SideCity-Interviews beschäftigt. Ich habe die Sachen geschnitten, übersetzt, eingesprochen. Auch das Erstellen der Texte für die Podcast-Episodenbeschreibung und das Hochladen dauert immer so seine Zeit. Ich hatte viele, viele Wochen mit dabei, in denen ich zwischen 10 und 14 Stunden in die SideViews investiert habe. Weil im Sommer die Leute sowieso weniger Podcasts anhören und damit ich mich auch mal ein bisschen ausruhen kann und den Sommer genießen, gibt es jetzt erst einmal keine weiteren SideViews-Episoden. Ich denke, ich mache wieder so eine Sommerpause von etwa 3 Monaten. Das heißt, so ab Mitte Oktober können wir uns dann wieder hören. Vielleicht auch etwas früher, vielleicht auch erst Ende Oktober. Mal schauen, wann ich hier wieder die ersten Sachen online stellen werde. Faul bin ich in dieser Zeit auf jeden Fall trotzdem nicht. Euch werden im Herbst mehrere Testberichte erwarten. Und zwar setze ich mir da das Schwerpunktthema stationäre Vorlesegeräte. Ich werde also verschiedene stationäre Vorlesegeräte testen und miteinander vergleichen. Für einige ist der Test auch schon vorbereitet. Unter anderem mit dabei ist der Clear Reader, der Smart Reader, die Voxbox von Reinecker und voraussichtlich auch der Hark Reader von Humanware, den wir dieses Jahr ja auch nochmal ausführlich im Interview hatten. Auch ein Beitrag zu Beleuchtung liegt hier auf Halde. Wenn es Herbst wird, ist das für Sehbehinderte unter Umständen wieder sehr wichtig und interessant. Also, von daher, bleibt dem Podcast bitte weiter gewogen, lasst ihn abonniert, auch wenn sich die nächsten 3 Monate nichts tut. Nach der Sommerpause bin ich auf jeden Fall wieder für euch da. Bleibt mir abschließend nur noch, euch auch noch schöne Sommertage zu wünschen. Kommt gesund weiterhin durchs Jahr, damit wir uns in aller Frische dann bald wieder hören. Bis dahin, macht's gut, euer Christian.
Das war ein Beitrag aus SideViews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Von und mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB.